Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.
Das sind alles Ereignisse, die sich eigentlich schon lange vorher durch tiefer liegende Trends angekündigt haben. Man hat gemerkt, da liegt ein gesellschaftlicher Wandel, das sind technologische Änderungen, die in der Luft liegen. Man hat gemerkt, es geht nicht mehr so weiter, da kommt etwas. Und plötzlich bricht aus diesen Trends ein plötzlicher Wendepunkt hervor. Und wir merken danach, wir kommen in diese ursprüngliche Zeit davor überhaupt nicht mehr zurück. Wir glauben, wir könnten in die Vor-Corona-Zeit zurückkommen. Wir hatten diese Hoffnung. Aber wir merken, Inflation ist gestiegen, es hat sich gesellschaftlich einiges geändert. In manchen Punkten sind wir zurückgekommen, aber zum Beispiel das Remote Working, dass ich in Zoom-Meetings gehen kann, alle Techniken, die uns geholfen haben, diese Corona-Zeit zu überstehen, auch die neuen Impfungen mit mRNA, das sind alles Technologien, die wurden 15, 20 Jahre zuvor langsam entwickelt. Das hat sich langsam angekündigt, dass das möglich werden wird. Aber erst in dieser Krise ist das, was eigentlich schon da war, was möglich war, dann sehr, sehr schnell etabliert worden und hat uns in eine neue Zeit gebracht. Und neben diesen vielen kleinen Trends, die laufen, möchte ich Ihnen zwei Trends ganz besonders hier ans Herz legen, die, glaube ich, hinter all diesen vielen kleinen Trends eigentlich die beherrschenden Trends zu Beginn des 21. Jahrhunderts sind. Das ist der Megatrend der Urbanisierung und das ist der Megatrend der Digitalisierung. Das Jahr 2007 war das erste Jahr in der Geschichte der Menschheit, in der die Mehrzahl der Menschen nicht mehr in einer kleinen Stadt gewohnt haben, höchstens 30.000 Einwohner, wir kennen aus der Soziologie, wissen wir, in einer Stadt mit maximal 30.000 Einwohnern habe ich die Möglichkeit, wenn ich unterwegs bin, die meisten Menschen einigermaßen zuzuordnen. Ich kenne den nicht ganz genau, aber ich weiß ungefähr, der kommt aus dieser Ecke, der ist mit dieser Familie verwandt, der könnte ungefähr dort arbeiten und ich kann sehr schnell mich über diese Menschen erkundigen. Ein Priester, der in dieser Gegend zum Beispiel Pfarrer ist, der hat in der Gemeinde mit 30.000 Mitgliedern noch einigermaßen die Möglichkeit, einigermaßen die Familien auseinanderzuhalten und zu wissen, die gehören zusammen, das ist dieser Clan und so. Und da versteht man sich einigermaßen. Und das war bis im Jahr 2007 die Lebensrealität der meisten Menschen auf diesem Planeten. Was auch bedeutet hat für die meisten dieser Menschen, man hat in einem eigenen Haus gewohnt, nahe an der Landwirtschaft dran, man wusste, wo die Ernährung herkommt und Altersversorgung war für die meisten Menschen vor allen Dingen, ich habe meine Familie. Ich kann mich darauf verlassen, ich spare zwar, aber die Kinder wohnen im nächsten Umkreis, ich kann mich darauf verlassen, die helfen mir. Und das ist zerbrochen. Und das ändert sich immer stärker in unserer Welt. Ich habe viel in Großstädten gearbeitet, die Leute ziehen plötzlich in kleine Häuser, sind Mieter und nicht mehr Eigentümer. Plötzlich müssen beide Ehepartner arbeiten, um das einigermaßen finanzieren zu können. Plötzlich kommen Bankkonten dazu in der dritten Welt. Plötzlich ist die Frage, wie spare ich für das Alter? Das ist eine ganz andere Gesellschaft. Frauen haben das erste Mal wesentlich bessere Möglichkeiten Bildung, kommen mit anderen Bildungsschichten viel besser ins Kontakt, können auch nicht mehr so leicht abgehängt werden von dem, was sich tut, weil man beim Weg durch die Stadt viel stärker merkt, was tut sich alles hier. Es ist eine ganz andere Art, wie Gesellschaft funktioniert in der Urbanisierung. Zugleich in der Digitalisierung die Möglichkeit, ich kann in der Stadt den Nachbarn haben, der neben mir wohnt und ich kriege überhaupt nichts mehr mit. Ich kenne diese Person überhaupt nicht, habe aber ein enges persönliches Verhältnis mit einer Person, die tausende von Kilometern entfernt ist. In der alten Ethik, Christentum, hat das wunderbar auf den Punkt gebracht, wer ist mein Nächster? Das war die Ethik des Nächsten. Der Nächste war nicht unbedingt der, der mir am allernächsten war, aber das war derjenige, den ich sehen konnte. Und wenn ich einigermaßen moralisch handeln wollte, dann orientierte ich mich daran, ich wusste mit dem, was ich tue, die direkten Auswirkungen treffen die Menschen in meiner nächsten Umgebung. Für die war ich in allererster Linie moralisch verantwortlich und wenn ich moralisch handeln wollte, habe ich mich zunächst an diesen Menschen orientiert. Heute ist der Nächste für mich oft eine Person, die durch Lieferketten Tausende, Zehntausende Kilometer entfernt ist, für deren Leben ich eine größere Bedeutung haben kann, als der Nachbar, der direkt neben mir wohnt. Und das führt dazu, dass in dieser neuen Gesellschaft vieles plötzlich ins Schwanken kommt und an ethischen Gewissheiten und der Rechtfertigungsdruck plötzlich ein viel größerer ist. Ich habe nicht mehr diese alten Gewissheiten. Ich muss mich rechtfertigen für den Reichtum oder für die Armut. Ich muss mich rechtfertigen in dieser schnelllebigen Gesellschaft für Entscheidungen, die ich treffe. Und ich treffe in dieser urbanen Welt viel mehr, viel schnellere Entscheidungen, als es unsere Eltern und Großeltern je getan haben, die alle gerechtfertigt werden müssen, vor sich selber und vor anderen. Und das ist anstrengend. Moralische Entscheidungen sind anstrengend. Wir wissen es aus der Sozialforschung, dass zum Beispiel Gerichtsurteile Montagvormittag oft anders ausfallen als Freitagnachmittag, weil die Richter müde sind von vielen Entscheiden innerhalb einer Woche. Es ist wesentlich leichter möglich, einen Freispruch zu kriegen, wenn Sie in der frühen ausgeruhten Richter haben, als später am Abend. Das ist ein Beispiel, das ich deswegen erwähne, weil wir alle diese Entscheidungsmüdigkeit kennen. Es ist anstrengend, moralische Entscheidungen zu fällen. Und das führt zu einem immer größeren Frust bei den Leuten. Und das merken wir vielen an, diese Überforderung. Wir haben eine Ethik der vollen Welt. In der alten Zeit war es eben so, ich kannte die Person, für die ich verantwortlich bin. Und es war vor allen Dingen so, dass ich relativ frei in vielen Dingen gewesen bin. Und ich musste mich für das rechtfertigen, was ich als Schaden anrichte. Das ist eine kausale Verantwortung. Es wird nachträglich gesehen, es hat einen Schaden gegeben, auch im Umweltschutz. Diese eine Person hat die Umwelt verschmutzt, ich kann das zurückführen. Die Person muss dafür gerade stehen. In der vollen Welt geht es viel stärker darum, dass wir gemeinsam versuchen müssen, Verantwortung nach vorne zu übernehmen. Für das, was noch nicht passiert ist, wo ich die Möglichkeit habe, aber das zu verhindern. Bestes Beispiel für uns in Deutschland ist, keiner von uns ist schuld an dem, was im Dritten Reich passiert ist. Es gibt nicht die Kollektivschuld der heute Lebenden, aber es gibt die Kollektivverantwortung unserer Gesellschaft zu sehen, dass sich solche Dinge nicht wieder wiederholen. Diese gemeinsame Verantwortung für die Zukunft ist aber für den Einzelnen mit Lieferketten, mit ganz vielen Entscheidungen, beim Einkaufen, beim Bestellen kaum noch handelbar. Und ich brauche wesentlich stärker als früher Institutionen, die mir helfen, dem gerecht zu werden. Siegel, Möglichkeiten, Transparenz zu haben, zu verstehen, was ich eigentlich mit meinem Geld mache, und die mir einfach helfen, dieser Verantwortung ein Stück gerecht zu werden. Und in dieser Gesellschaft, in dieser Überforderung ist immer stärker die Frage, was eint uns und was trennt uns. Und wenn wir wirklich genau hinschauen, ist es eigentlich die falsche Frage. Wir merken, die eigentliche Frage, die gestellt wird, ist, was soll uns einen, was soll uns trennen? Wir merken das ganz stark bei der Zuspitzung in Amerika, dass die Frage gar nicht mehr ist, ob die Leute für Trump oder gegen Trump sind, ob sie im Lager der Demokraten und der Republikaner stehen. Das geht gar nicht mehr an einzelnen Fragen, orientiert sich. Sondern es ist eine sehr frühe Entscheidung, die Menschen im Laufe ihres Lebens treffen, meistens sehr stark angelegt an die Bubble, in der sie im Augenblick leben, an die Lebensumstände. Dann ist die Entscheidung, ich bin Republikaner, ich bin Demokrat und das ziehe ich durch. Und dann können die Leute drumherum, kann da an Kultur, an Anregungen, an Fakten passieren, was will. Es ist ein immer größerer Teil von Menschen, der entschieden hat, das ist meine Community, denen gehöre ich, hier will ich dazugehören. Und entsprechend sehe ich die Welt und entsprechend selektiv nehme ich das wahr und entsprechend mache ich die Augen zu und bin vielleicht nicht völlig von Trump überzeugt, aber Trump ist doch noch viel besser als die Demokraten da, die sind noch viel schlimmer von allem, was ich von meinen Freunden gehört habe. Und dann bleibe ich in dieser Zeit und komme überhaupt nicht mehr raus und habe eigentlich die Frage, ich ein wirkliches gemeinsames sich mit anderen einlassen, das ist leider kaum noch möglich. Und in dieser Situation gibt es relativ wenige gemeinsame Zukunftsängste. Wenn wir eine ganz weite Zukunft sehen, dann haben wir eine solche Zukunftsangst und das ist natürlich der Klimawandel. Das ist eine der wenigen Ängste, auf die sich wirklich alle einigen können. Wenn ich Ihnen diese Grafik hier zeige, das ist eine Hochrechnung von ein paar Wochen erst erschienen von der University of Exeter. Das ist jetzt nicht diese großen Hochrechnungen, wie der Meeresspiegel ansteigen könnte, sondern das sind einfach die Temperaturen. Eine sehr, sehr einfache Hochrechnung. Das Jahr 2100. Diese erste Grafik zeigt Ihnen, wie würden sich die Lebensverhältnisse ändern bei einer Erwärmung um 1,5 Grad. Eine Erwärmung, wo wir uns praktisch sicher sind, wir werden dieses Ziel bei Weitem übertreffen. Und Sie sehen einfach hier, dass hier ist einfach kombiniert die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit in diesen Regionen. Wir haben dadurch, dass das wesentlich höhere Temperaturen sind, weil da auch wesentlich mehr Wasser, das aufgenommen werden wird. Wir haben es in Bayern letzte Woche wunderbar oder furchtbar erlebt, wie viel mehr Wasser gebunden ist und wie viele Wolkenbrüche herunterkommen können. Und es gibt eine ganze Reihe von Regionen, in denen das bedeutet, dass es zu solchen Hitzeausschlägen und so hoher Luftfeuchtigkeit kommen kann, dass es so viele Tage im Jahr gibt, dass es für gesundheitlich angeschlagene Leute, und das betrifft die meisten von uns im Laufe unseres Lebens, dort nicht mehr möglich ist, normal zu leben. Ich habe das selber in Indien erlebt, einfach Gegenden, wo es keinen über 60 mehr gibt, weil einfach die Herzinfarktraten, die Asthmaraten so hoch sind, dass die Leute einfach die Hitzepeaks nicht mehr aushalten. Letzte Woche hatten wir es in Mexiko, da sind die Affen sind dehydriert von den Bäumen gefallen, weil sie die extreme Hitze nicht mehr ausgehalten haben. Bei einer Erwärmung, die im Augenblick deutlich unter einem Grad ist. Und Sie sehen hier in Violett gezeichnet einige Regionen, wo wir sicher sein können, mit einfachster Prognostizierung, dass hier menschliches Leben praktisch nicht mehr möglich ist, langfristig. Da können Menschen sich einige Wochen oder Monate gut aushalten, aber eine wirkliche Zivilisation ist dann nicht mehr möglich. Und das Problem ist, wenn wir auf 2,7 Grad Erwärmung zugehen sollten, sehen Sie, dass das größere Teile der Region um den Äquator ist, dass wir in Südamerika im Amazonasbecken wahnsinnig viel verlieren und dass wir größere Teile Afrikas verlieren und sicher sein können, da ist eine wirkliche menschliche Zivilisation nicht mehr möglich. Und es ist auch nicht möglich, das durch entsprechend gebaute Häuser und Kühlsysteme irgendwie abzufedern. Das Thema Anstieg der Meeresspiegel und alles Weitere, das kommt dann noch dazu. Ich erwähne das deswegen, um einfach klarzumachen, dass es da eine gemeinsame Zukunftsangst gibt, die wir alle teilen, die für jeden Diktator, für jeden, der noch so sehr gegen Demokratie ist, eigentlich gleich ist. Da gibt es keine Gewinner. Es gibt keinen, der in irgendeiner Weise davon profitieren könnte, von dem, was im Jahr 2100 möglich ist, wenn der Klimawandel unbegrenzt weiterläuft. Problematik ist aber, dass bei allem, was bis zum Jahr 2100 läuft, was an Transformationsprozessen ist, dass da so viele Gewinner und Verlierer Möglichkeiten gibt und dass für die meisten von uns das, was im Jahr 2100 ist, für uns egoistisch eigentlich keine Rolle mehr spielt. Die Kinder, die im Jahr 2001, also die Kinder, die heute geboren sind, werden das größtenteils noch erleben. Wer im Jahr 2175 ist, der wird in diesem Jahr geboren. Wir wissen schon ziemlich viel, wir wissen, die Alten in dieser Zeit, die kennen wir heute schon. Aber wir selber werden das nicht mehr erleben und die politisch Verantwortlichen, diejenigen, die Macht haben, die entscheiden in unseren Ländern, für die ist das eine ferne Zukunftsgeschichte. Und da sind die Mächte, sind die Ängste und die Chancen auf dem Weg dahin völlig unterschiedlich verteilt. Ich möchte Ihnen das ein bisschen klar machen an einem Beispiel aus meinen eigenen Forschungen, das ist das Thema Landnutzung. Da schreiben wir gerade eine Studie für die Deutsche Bischofskonferenz. Um Ihnen einfach mal klar zu machen, Sie haben diese große Grafik gesehen, wie sich das, die Möglichkeit, Land zu nutzen, verändern wird weltweit. Ich möchte Ihnen mal auf dieser Grafik zeigen, wie intensiv wir das Land, das wir auf dem Planeten Erde haben, schon nutzen im Augenblick. Sie sehen da unten, ist ein bisschen schlecht für Sie lesbar, aber Sie sehen, dass wir einen ganz kleinen Teil haben. Oben, das sind weniger als 20%, das ist das, was von Menschen besiedelt wird. Das ist Gebirge, Wüsten, Tundren, Savannen, das ist landwirtschaftlich überhaupt nicht nutzbar. Und dann sehen Sie einen ganz kleinen Teil hier mit Feuchtgebieten, und Sie sehen einen größeren Block hier mit Wäldern, die genutzt werden. Und unten, das allergrößte Teil, sowohl die Wälder, die genutzt werden, als auch die Wiesen und der Acker, das ist 60% der Landesoberfläche unseres Planeten, die wir jetzt schon für Landwirtschaft nutzen und von dem wir leben. Und es gibt ganz erschreckende Zahlen der Biomasse. Wenn Sie sich mal überlegen, alle Landlebewesen zusammen, die Biomasse, was glauben Sie, wie viel Prozent davon sind Menschen und Nutztiere? Wie viel Prozent gibt es noch? Wie viel Masse sind noch wild lebende Tiere? sind weit unter 20%. Gibt sogar in manchen Regionen ist es so, dass weniger als 6% von dem, was an Masse sind, wild lebende Tiere. Das allermeiste sind Menschen und die Nutztiere, die Tiere, die wir innerhalb von 2-3 Jahren schlachten und essen. Und dafür dieser unglaubliche Landverbrauch, den wir haben. Und wenn wir uns das genauer anschauen, hier runtergebrochen, die Agrarflächen insgesamt, ich mache ein bisschen schneller, möchte Ihnen das nicht alles genau zumuten, dann sehen Sie es auf dem Rechten hier, die Ackernutzung auf der Erde, der allergrößte Teil dafür ist menschliche Nahrungsmittel, das, was wir direkt essen, und Sie sehen einen ganz großen Block hier Tierfutter. In Deutschland ist es so, dass 60% von dem, was wir auf unseren Äckern erzeugen, an Tiere geht, in die Tiermast und dann indirekt von uns gegessen wird. Und dazu kommt dazu, dass wir wesentliche Teile von dem Tierfutter noch aus dem Ausland einkaufen. Weltweit gesehen haben wir 600 Millionen Subsistenzlandwirte. Das ist über 2 Milliarden Menschen, die daran hängen, die mit höchstem Arbeitseinsatz, aber mit ganz einfachen Mitteln, mit aller Kraft, die sie haben, aber mit wenig Technik und Chemie, kleine Flächen bewirtschaften, allerdings in der Summe dann eine riesige Landsumme und ganz geringe Erntemengen pro Hektar haben. In den Regionen, wo sie gesehen haben, dass in Zukunft es kaum mehr möglich sein wird, dass sich da Menschen aufhalten. Demgegenüber haben wir 12 Millionen Intensivlandwirte weltweit mit viel Technik, höchstem Chemieeinsatz und dann die etwa 8-fache Erntemenge pro Hektar. Und man könnte eigentlich erwarten, wenn Land knapp wird, dass die beiden die Gewinner sein müssten eigentlich. Aber beide, sowohl die armen als auch die wirklich reichen Landwirte, sind unter einem unglaublichen Druck und sehen kaum noch Möglichkeiten. Wir haben bei uns die Bauernproteste gesehen und weltweit ist die Berufsgruppe der Landwirte leider eine der Berufsgruppen mit den höchsten Selbstmordraten weltweit. Beide geraten unter Druck, brauchen zukunftsfähige Strukturen und Leitbilder. Die Frage ist, wie können wir da hinkommen? Das ist im Augenblick ein großes Forschungsprojekt, das wir haben. Und ich möchte Ihnen an diesem Beispiel einfach zeigen, wie viele Faktoren im Augenblick zusammenkommen. Das können Sie in jedem anderen Transformationsprozess ganz genauso sagen. Wir haben diesen Boden als knappes Gemeingut und haben zunächst mal die Anforderung Ernährungssicherheit, der Kalorienbedarf einer steigenden Weltbevölkerung. Im Augenblick schaffen wir es gerade noch, die Menschen zu ernähren, werfen allerdings 30% der Lebensmittel, die wir erzeugen, weg, weil es bei uns in den Supermärkten nicht genutzt wird oder weil unterwegs einfach es ineffizient ist. Wir haben enorme Ressourcen für die Nutztierhaltung. Der Fleischbedarf, der weltweit so unglaublich steigt und uns unglaubliche Ressourcen kostet. Zukünftig haben wir die ganz starken Anforderungen des Klimaschutzes. Ein steigender Bedarf regenerativen Energien. Biodiesel, der erzeugt werden muss, wenn wir Biogasanlagen haben durch Mais. Wir bauen Windräder auf, wir haben Photovoltaikflächen. Boden ist eine Quelle oder eine Senke von CO2. Je nachdem, wie ich den Boden behandle, hat es unglaublich gute Möglichkeiten, Humus zu erzeugen und CO2 zu binden oder hervorragende Möglichkeiten, dass das CO2 wieder ausgast. Wir haben in Deutschland praktisch keine Möglichkeit, die CO2-Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten, wenn wir nicht ganz massiv Wiedervernässung betreiben und unsere alten Moore wieder auffüllen. Das ist die beste Möglichkeit, wie wir in Deutschland wirklich massig CO2 binden können. Wesentlich effizienter als all die technischen Möglichkeiten, die wir haben. Können Sie sich vorstellen, was das für einzelne Landwirte bedeutet, was das für große Flächen bedeutet in Deutschland? Weltweit ganz zu schweigen davon. Dann haben wir den Erhalt der Biodiversität. Mit dem Klimawandel, wenn Tiere und Pflanzenarten überleben wollen, müssen sie wandern. Sie brauchen größere Gebiete, in denen sie sich frei bewegen können. Forscher gehen davon aus, dass wir 30% der Landoberfläche unter Schutz stellen müssten, die nicht mehr genutzt oder nur ganz wenig genutzt werden, um einigermaßen die Schönheit des Planeten zu erhalten. Wir brauchen wesentlich mehr an Ressourcen und Hochwasserschutz. Boden, der diese enorm steigenden Regenmengen auffangen und speichern kann. Und das weitere Problem natürlich die Bodenverluste, die zunehmend durch den Klimawandel, Degradation, Desertifikation und weiterhin die Urbanisierung läuft nach wie vor weiter, Städte und Bergbau, Flächenversiegelung in einem unglaublichen Ausmaß. Und wenn wir versuchen, mit Politikmaßnahmen eine dieser Sachen hier zu verbessern, läuft es meistens sofort gegen alle anderen Maßnahmen. Deswegen sagen Forscher, was wir eigentlich zukünftig brauchen, sind mehr Gewinnstrategien. Wir müssen die Möglichkeit haben, das besser zu vernetzen, dass ich also auf einem Acker deutlich mehr Lebensmittel erzeuge, dass ich damit wesentlich mehr CO2 im Boden binde, dass ich das so mache, dass es für die Tierarten, die dort leben, immer noch attraktiv ist, dort zu leben. Und vielleicht baue ich sogar noch, in Bodenseeregionen wird es überlegt, Photovoltaikflächen drüber, um das Obst vor der höheren Sonneneinstrahlung zu schützen. Ich brauche also mehr Gewinnstrategien. Aber weder die einzelnen Bauern noch die politische Förderung ist in irgendeiner Weise darauf ausgerichtet, weil wir eine völlig andere Vorstellung von Effizienz haben. Herzlich willkommen. Für den einzelnen Bauern geht es eigentlich nur darum, dass ich die Flächeneffizienz habe, dass ich auf dem einen Acker, den ich habe, innerhalb von einem Jahr die bestmögliche Erntemenge raushole. Und die betriebswirtschaftliche Effizienz, dass ich den bestmöglichen Gewinn pro Ressourceneinsatz bekomme. Die große Frage einer Gemeinwohleffizienz, was sind das alles für ökosystemare Dienstleistungen? Was ist da alles Insektenschutz da? Was ist da an Hochwasserschutz? Wie wird das Wasser geklärt, das durch diesen Boden sickert? Kriegt der Bauer keinen Cent dafür. Das ist alles, wird er alles gezwungen, durch immer steigende Bürokratie das Ganze mitzumachen. Aber er wird dafür in keiner Weise entlastet. Wenn er es nicht macht, die Kosten für die Allgemeinheit werden überhaupt genauso wenig berücksichtigt. Und was wir eigentlich in Zukunft bräuchten, wäre ein ganz anderes Verständnis von Effizienz. Eine Gemeinwohleffizienz und eine Politik, die sich an solchen Dingen ausrichtet. Und das ist in unseren Forschungen uns klar geworden, was man da als Philosophen, Theologen und wirklich zuerst mal in die Gesellschaft hineinbringen muss, ist unsere falschen Vorstellungen deutlich zu hinterfragen. Dieses falsche Effizienzverständnis, das viel zu eng ist. Aber auch die Denkfalle von falschen Polaritäten. Wir bauen in den Diskussionen immer so unüberbrückbare Gegensätze auf. Da gibt es die Kleinbäuerlichen und die Großbäuerlichen, die Großindustriellen und nichts dazwischen. Und dann glaubt man immer, die Kleinbauern sind die, die automatisch sich am meisten für die Umwelt einsetzen würden, weil tatsächlich relativ viele Biobauern eher kleinbäuerlich tätig sind. Aber es gibt keinen Grund, warum Großbauern nicht genauso gut sich um die Umwelt schützen könnten, weil sie wesentlich professionellere Möglichkeiten haben. Die Gegensätze zwischen ökologisch und konventionell. Wir werden keine Möglichkeit haben, mit einer reinen ökologischen Landwirtschaft zukünftig 9 Milliarden Menschen zu ernähren. Wir haben aber auch keine Chance mit dieser großindustriellen Sache, die wir es im Augenblick machen, die auf eine Sache effizient getrimmt ist, werden wir genauso wenig die Menschen ernähren können. Wir brauchen also ein Aufeinanderzubewegen, ökologische Intensivierung, Mechanisierung in der Ökologisierung und solche Schlagworte. Und Nord versus Süd, großes Thema früher. Wir haben die Großbauern im Süden ganz genauso. Wir haben da genauso das Großkapital und die Probleme. Und das führt aber dazu, dass wir durch diese falschen Vorstellungen auch eine falsche Politik machen, aus der wir kaum rauskommen und der wir seit Jahrzehnten gefangen sind. Problematische Anreizstrukturen für die Bauern bei uns. Eine eindimensionale Förderpolitik. Der einzelne Hof wird gefördert, auf eine einzige Sache ausgerichtet und alles andere wird mit Bürokratie geregelt. Weiterhin ein unglaubliches Höfesterben und die sogenannte Nicht-Honorierung ökosystemarer Dienstleistungen. Man sagt, dass ein Bauer, der gut wirtschaftet, der Gesellschaft einen Mehrwert von 2.500 Euro pro Hektar bringt. Das, was er für das Grundwasser tut, das, was an Freizeitwerk dahinter steht, wenn es andere erbringen müssten, sind es pro Hektar 2.500 Euro. Wird aber überhaupt nicht gefördert. Eigentlich müsste man in diese Richtung gehen. Durch diese falschen Polaritäten sind wir aber in einer völligen Kulturkampfmentalität gefangen. Die Bauern versuchen im Augenblick diese alten Strukturen, die ihnen eigentlich nicht gut tun, krampfhaft irgendwie am Leben zu erhalten, weil sie nicht vertrauen können, dass bessere Strukturen irgendwie gerechter sind. Und dann wird für Biodiesel, wird für den Erhalt von Diesel, von Agrardiesel, steuerfreiem Agrardiesel demonstriert, der weder für die Umwelt noch für die Bauern, gerade für die Kleinbauern, überhaupt keine große Rolle spielt. Aber man hat Angst, das Wenige, was man hat, zu verlieren, weil man überhaupt nicht darauf vertrauen kann, dass das, was später kommt, besser sein könnte. Und auf das Ganze springen uns die Populisten mit auf. Wir haben kaum länder- und sektorenübergreifende Solidarität und Kooperation. Wir haben das gemerkt, die Bauern waren völlig allein in ihren Protesten. Ich habe mit einigen gesprochen, was das Wichtigste in den Protesten für sie war. Dann haben die Bauern mir gesagt, das Schönste war, überhaupt mal zu spüren, dass es wenigstens unter den Bauern überhaupt noch eine Solidarität gibt. schön, das mal zu spüren. Viele waren völlig erschreckt von den ganzen rechten Gruppen, die aufgesprungen sind. Aber sie waren überhaupt endlich mal wieder sichtbar in der Gesellschaft. Keine andere Gruppe in der Bevölkerung ist allerdings aufgesprungen, war in irgendeiner Weise solidarisch. Auch die Bauern, die demonstriert haben, waren in keinster Weise mit Fridays for Future oder irgendeiner anderen Gruppe solidarisch. Das ist eine völlige Vereinzelung unserer Gesellschaft. Und das öffnet wiederum die Tore für die Vernachlässigung der politischen, der kulturellen Dimension und die Möglichkeit, dass eben Populisten auf diese Sachen unglaublich aufspringen, weil sie merken, da ist ein gutes Einfalltor. Es wird über das Thema Wertschätzung von einzelnen Gruppen überhaupt nicht mehr gesprochen. Führt aber auch zu weniger Akzeptanz von Mehrgewinnstrategien, die Möglichkeit, gemeinsame Möglichkeiten zu finden, den Acker neu zu nutzen. In einer früheren Studie haben wir mal untersucht, woran scheitern eigentlich Transformationsprozesse grundsätzlich? Und haben festgestellt, es sind eigentlich immer vier Kategorien, in die wir alle Probleme von Transformationsprozessen einordnen können. Wir haben immer zunächst das Problem mangelhafte Ordnungsstrukturen einer falschen Förderpolitik. Eine Förderpolitik, die in der Vergangenheit vielleicht Sinn gemacht haben muss, in den 80er, 90er Jahren, aber die einfach, die Trends sind weitergelaufen und die Förderpolitik ist heute nicht mehr die richtige dafür. Und wenn man versucht, das zu ändern, habe ich sofort die zweite Problematik, Verteilungskonflikte und ungleiche Machtverhältnisse. Dass ich relativ große gesellschaftliche Gruppen habe, die viel zu verlieren haben. Unter den Bauern rieseln Streitereien, dass es einen kleinen Teil von Großbauern gibt, die wunderbar profitieren von der aktuellen Fördermöglichkeiten und viele Kleinbauern, die überhaupt nicht mitgenommen werden, die aber überstimmt und übertönt werden und in diesen Machtverhältnissen überhaupt nicht mehr hörbar gemacht werden. Und das haben wir in jeder gesellschaftlichen Diskussion im Augenblick. Und diese Machtgruppen können unglaublich gut von der dritten Kategorie profitieren. Mangelhafte politische Prozesse und Kommunikation. Eine Demokratie, die einigermaßen funktioniert bei uns, aber die letztlich immer noch die Demokratie ist, die hier in Deutschland 1949 eingeführt wurde und dann im Laufe der Bundesrepublik immer ein bisschen angepasst, aber mit den Chancen der Digitalisierung, mit einer viel intensiveren Kontakt, den wir heute haben, das überhaupt nicht mehr abbildet. Demokratie ist was man eigentlich immer wieder neu erfinden müsste, sich immer wieder neu anpasst. Das läuft viel zu wenig. Joe Biden hat das Problem in den USA. Hervorragende Politik eigentlich gegen den Klimawandel. Genau die Sachen richtig gemacht mit Inflation Reduction, aber hat den Leuten nicht gesagt, dass seine Politik kurzfristig dazu führen könnte, dass die Inflation durch die Decke geht. Falsche Kommunikation und die Menschen völlig verloren. Und dann habe ich sofort die Möglichkeit, dass die Leute, die was zu verlieren haben, die das Geld dafür haben, wunderbar die Möglichkeit haben, mit Populismus, mit Fake News, mit Falschinformationen reingehen und diesen Änderungsprozess sofort aufhalten. Und als viertes, eng damit verbunden, eben die Vernachlässigung der kulturellen Dimension und dass wir kaum noch in der Lage sind, gemeinsame Positivvisionen zu entwickeln. Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Das ist die Diskussion, was wollen wir verhindern? Was wollen wir einigermaßen retten? Aber eine positive Vorstellung, in welche Richtung die Welt eigentlich gehen sollte, haben wir kaum noch. Ich möchte jetzt aus Zeitgründen hier die einzelnen Empfehlungen, was in der Landwirtschaft sich ändern sollte, überspringen. Da werden wir eine große Studie vorstellen im September. Wenn Sie wollen, können wir da im Gespräch gerne noch drauf eingehen. Aber es geht tatsächlich auch darum, genau an diesen vier Hinderniskategorien sich einigermaßen zu orientieren, den Ordnungsrahmen zu ändern durch eine gerechte Bepreisung, Umweltgebrauch, die Bauern auch dafür zu bezahlen, für das, was sie Positives für die Gesellschaft tun. Es geht darum, Zumutungen und neue Handlungschancen wesentlich fairer zu verteilen, sozialen Ausgleich wesentlich größer zu machen. Es geht dazu, Transparenz und Teilhabe wesentlich zu verbessern, eine Gesellschaft, in der wir wesentlich mehr wissen, im Vorfeld, was uns das kosten wird und auch was die Chancen sind, wie das Ganze verteilt wird und die kulturelle Dimension größer zu machen, mit einer Kultur der Anerkennung, Kampf gegen populistische Vereinnahmung, wo wir wesentlich deutlicher auch machen, was die Leute, die bei uns im Augenblick zündeln und und versuchen, die Demokratie zu untergraben, was die eigentlich für Einzelinteressen haben, von wem die bezahlt werden, warum sie es machen und warum sie überhaupt gar kein Interesse daran haben, die Probleme wirklich zu lösen. Sie haben Interesse an den Problemen, aber sie haben keinerlei Interesse, dass das Problem gelöst wird, weil sonst ist ihr Auftrag weg. Das letzte Thema in diesem großen, großen Studie, die wir vorstellen werden, ist die Frage, dann welche Rolle spielen die Kirchen dabei? Kirche als mögliche Anwältin des Gemeinwohls. Es gibt kaum noch eine Stimme in unserer Gesellschaft, die tatsächlich für das Gemeinwohl, für alle spricht, die wirklich will, dass wir alle eigentlich zusammengehören, die sich nicht in einen kleinen Rahmen zurückzieht und sagt, ich und meine Freunde, sondern sagt, alle sind gleich wert. Alle müssen gemeinsam profitieren können von dem. Auch außerhalb von Deutschland, auch außerhalb von unserer kleinen Community. Kirchen als Orte des Dialogs. Wir merken das in dieser Sachverständigengruppe, dass Leute von außerhalb der Kirche oft unglaublich glücklich sind, hier einen Rahmen zu finden, wo unterschiedliche Gruppierungen überhaupt noch zusammenkommen und wohlwollend mal miteinander reden. Wir haben kaum noch diese Orte leider. Und als drittes die Vorbildfunktion von Kircheneigentum. Kirche immer noch als einer der größten Arbeitgeber, einer der größten Vermögen, die verwaltet werden und einer der größten Grundeigentümer in Deutschland. Und die Frage, wie gehen wir da visionär damit um? Machen wir das wirklich, dass das gemeinwohlorientiert ist? Haben wir diese Vorbildfunktion? Da könnten wir noch viel mehr tun. Und damit komme ich auch schon zur letzten Folie. Ich weiß, ich bin ein bisschen über die Zeit hinausgeschossen, aber ich möchte Ihnen anhand von dem, was ich Ihnen jetzt so ein bisschen eher theoretisch erzählt habe, noch ein paar Denkimpulse für die Diskussion mitgeben, noch ein paar Dinge, die mir so ans Herz gewachsen sind jetzt in der letzten Zeit, als ich den Vortrag vorbereitet habe. Zum einen nochmal, die Hoffnung der einen ist die Furcht der anderen. Wir haben auf diesen Transformationsprozessen wahnsinnig viele Leute, die viel zu verlieren haben. Und wir haben viele Leute, die wenig haben und die enorme Angst davor haben, das Wenige, das sie haben, zu verlieren. Das erste Gebot, um mit sowas umzugehen, ist Transparenz. Das wirklich klar zu machen, wie die Verteilung ist und was sich ändern wird. Das ist die erste und wichtigste Voraussetzung für einen fairen Ausgleich. Und dann werden wir feststellen, dass bei all diesen Reformen Kritiker und Feinde sich sehr schnell zeigen. Und wir machen in Deutschland viel zu häufig den Fehler, dass wir Kritiker für Feinde halten und diesen Unterschied nicht fein machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, einen Transformationsprozess fair zu kritisieren und zu sagen, das und jenes ist falsch. Die Leute werden viel zu schnell in eine falsche Ecke abgedrängt, werden als destruktiv oder Feinde gesehen. Wir merken es ganz stark in kulturellen Gruppen, Diskussionen, gerade über das Thema Gleichstellung oder so, dass Leute, die aus einer kulturellen Trägheit heraus manche Dinge nicht so ganz so schnell mitgehen können, ganz schnell abgeschoben werden als die Ewiggestrigen, die was nicht mitgehen wollen. Das sind oft Kritiker, aber keine Feinde von solchen Prozessen. Die mit ins Boot zu holen. Aber auch zu verstehen, dass es echte Feinde gibt. Gruppen, die viel zu verlieren haben. Ich habe vorher über das Thema Rechtfertigung gesprochen. Und in dieser immer kleiner werdenden Welt haben wir an unseren Grenzen Diktatoren rechts und links, möchte gern Diktatoren in manchen Ländern und in manchen Ländern echte Diktatoren. Und auch die stehen unter einem viel größeren Rechtfertigungsdruck als je zuvor. Ein Diktator im 20. Jahrhundert, der konnte seine Leute relativ dumm halten. Der war vielleicht ein Freiheitskämpfer oder hat die Leute für irgendwas mal befreit, in irgendeiner Weise geholfen und damit war zunächst einmal die Leute ruhig gestellt. Im Augenblick ist ein ständiger Rechtfertigungsdruck für diese Diktatoren da. Wir müssen zeigen, dass unsere Gesellschaft hier keine Alternative ist. Dass die Transparenz, dass die Teilhabe bei uns nicht funktioniert, weil es uns bei ihnen eingefordert wird. Und die haben alles Interesse daran, dass es bei uns falsch läuft. Und die wenden immer mehr Geld auf, um auch bei uns zu zeigen, dass Demokratie und Teilhabe nicht funktionieren kann, weil es für sie eine Bedrohung ist. Und dann die ehrliche Frage, wollen wir eigentlich zusammengehören? Wollen wir die Gesellschaft, die alle mitnimmt? Haben wir den Anspruch noch? Als Christen sollten wir das haben und wir sollten es bei anderen einfordern, aber wenn wir das einfordern, hilft es uns, faire ethische Diskussionen zu führen. um Gerechtigkeit und das Menschenbild, das eigentlich hinter Reformvorschlägen, hinter politischen Vorschlägen und hinter all dem, was ich mache, welches Menschenbild steht dahinter und welche Vorstellung von Gerechtigkeit habe ich eigentlich? Und dabei gilt auch, dass auch der Status quo gerechtfertigt werden muss. Wir denken immer, dass nur Änderungen gerechtfertigt werden müssen. Und solange nicht alle dabei sind und alle sich einig sind, lässt man es halt erst mal, wie es ist. Und erst dann kommt ganz mühsam der nächste Schritt. In Zeiten des Klimawandels und knapper werdenden Ressourcen ist das nicht mehr möglich. Der Status quo muss genauso gerechtfertigt werden. Und wer nichts ändern will, muss das genauso gut begründen wie derjenige, der die Änderungen fordert. In einer pluralen Gesellschaft mag es verschiedene Wertemaßstäbe geben, das müssen wir akzeptieren. Aber es gibt keine beliebigen Wertemaßstäbe. Und die meisten von den Populisten können wir sehr gut entlarven, indem wir diese Wertemaßstäbe wirklich von A bis Z hinterfragen. Mal wirklich schauen, ist das konsistent, was ihr da eigentlich sagt? Wenn die AfDler bei den Bauern auftreten, ins Parteiprogramm zu schauen und sagen, was habt ihr eigentlich vor 3 Monaten zum Thema Landwirtschaft gefordert? Eng damit verbunden, die Wahrheit mag vielseitig sein. Ich habe viele Möglichkeiten, auf die Wahrheit zu blicken, etwas unterschiedlich über ein Thema zu urteilen. Aber es gibt trotzdem eindeutige Unwahrheiten. Es gibt keine Alternative Truth. Es gibt auch einfache Falschheiten. Und die müssen so benannt werden. Und wir dürfen Leuten wie Donald Trump und so, und auch in unserer Gesellschaft, es nicht durchgehen lassen, dass Dinge, die eindeutig falsch sind, irgendwie als alternative Version der Wahrheit gesehen werden. Ja, ich kann nicht immer unbedingt sagen, das ist eindeutig wahr, aber ich kann bei vielen Dingen sagen, das ist eindeutig falsch. Und da müssen wir als Gesellschaft zusammenstehen und das quer über alle politischen und gesellschaftlichen Lager gemeinsam dafür sehen, dass diese Sachen wirklich dann ausgesprochen werden. Und wir brauchen in dieser vollen Welt immer mehr Institutionen, die uns helfen. Wir haben diese moralische Überforderung. Jeder von uns ist einer von 7 oder 8 Milliarden. Für jeden von uns ist der Beitrag, den wir alleine leisten, unendlich gering. Und den kann man unglaublich kleinreden damit. Aber jeder von uns hat einen Beitrag, den nur er leisten kann. Aber wir können dazu beitragen, dass Institutionen geschaffen werden, die diese Ansprüche, diese Werte, die wir haben, richtig ausdrücken und zum Tragen bringen, wie es im 21. Jahrhundert sein sollte. Wir müssen unsere Institutionen ständig weiterentwickeln. Im Augenblick bei uns eine große Diskussion an der Hochschule für Philosophie ist, brauchen wir Zentralbanken für CO2? Wir haben die Zentralbanken für den Geldkreislauf, der wunderbar funktioniert. Wir haben den CO2-Kreislauf, um den sich keiner kümmert. Wo man über Emissionszertifikate redet, jedes Land macht das ein bisschen eigen, private Anbieter sind da. Das ist einer der wesentlichen Kreisläufe des 21. Jahrhunderts. Warum nicht da auch ein Zentralbanksystem? Also einfach neue Institutionen denkbar machen, die diese Werte ausdrücken, mit Experten besetzen und dann sagen, entwickelt dieses demokratisch freie System weiter. Und Werte, die wir damit ausdrücken, einer davon hier, Eigentum verpflichtet. War schon früher klar, dass ein Bauer mit seinem Acker nicht machen konnte, was er wollte. Der war schon immer verpflichtet damit, das Grundwasser zu schützen. Wenn er einen Bergwald hatte, durfte er nicht einfach abholzen, wenn er wusste, dann ist das Dorf und das wird davon zerstört. Im Augenblick haben wir ein völlig falsches Verständnis in Teilen der Gesellschaft. Ich habe Eigentum und ich kann mit dem tun lassen, was ich will. Das wird für Land, hat es früher nicht gegolten. Wenn unter dem Acker Kohle gefunden wird, ist es völlig klar, dass der Staat den Zugriff hat und nicht der einzelne Bauer. Wir haben erst die letzten Jahrzehnte mit einem völlig falschen Freiheitsbegriff begonnen, das Eigentum völlig absolut zu setzen. Da müssen wir wieder mehr zu Gemeinwohlwundern zurückkommen. Es wesentlich mehr überlegen, immer weniger Menschen, die immer mehr Land besitzen, immer weniger Menschen entscheiden immer mehr darüber, wie die Oberfläche von diesem Planeten aussieht. Wie bringen wir das wieder in die gesellschaftliche Diskussion zurück? Das heißt nicht, dass man Leute enteignen muss, aber dass man über Landnutzung wesentlich gemeinsam entscheiden muss. Weitere Sache, Solidarität lohnt sich. Wir sind in einer Gesellschaft, in der die Leute gerne bereit sind, wenn sie Not sehen, auch zu helfen. Aber Solidarität, das ist wie eine Versicherung. Ich zahle ein, bin bereit, vieles zu machen, weil ich sicher sein kann, dass im Ernstfall, der hoffentlich nicht eintritt, die Gesellschaft für mich einstehen wird. Und es gibt immer mehr Menschen, die daran Zweifel haben, leider. Die sich nicht mehr sicher sind, ob sich für sie die Solidarität, die sie diesem Staat, dieser Gesellschaft geben, auch eines Tages rechtfertigen wird. Wir haben viele von den Feinden der Demokratie, die genau an dieser Stelle einsetzen und dieses diffuse Gefühl bei den Leuten massiv verstärken. Dieser Staat, diese Gesellschaft, der bedeutest du nichts. Da ist keine Solidarität da, also gib ihnen auch keine Solidarität mehr. Das müssen wir retten. Und als Letztes, wenn wir das machen wollen, wenn wir versuchen wollen, das einigermaßen einzufangen, dann müssen wir sehen, die Chancen der Digitalisierung und der Urbanisierung, die da sind, auch wirklich zu ergreifen. Das ist eine Chance, dass wesentlich mehr Leute in die Städte ziehen, wenn wir die Städte richtig organisieren. Am Land draußen ist es für mich sehr schwierig, Klimaschutz zu machen als einzelner Bauer. Ich habe aber die Möglichkeit, wenn ich in der Stadt bin, und der Staat hat für mich, sorgt sich mit meiner Einwilligung und meiner Mitwirkung, sorgt sich für den öffentlichen Nahverkehr, sorgt für das Heizen, sorgt für die ganze Infrastruktur, habe ich wesentlich bessere Möglichkeiten, klimaneutral zu werden, wenn ich das vom Staat einfordere. Mit der Digitalisierung, die wir überhaupt noch nicht benutzen, um unsere Demokratie zu verbessern, um Transparenz zu verbessern. Wir benutzen Handys, um uns Katzenbilder zuzuschicken, aber nicht, um unsere Politiker zu überwachen und gemeinsam mitzuentscheiden, was wir eigentlich wollen. Das ist eine ganz große Herausforderung für die nächste Zeit. Nutzen statt besitzen ist so eine Möglichkeit. Brauche ich ein eigenes Auto? Mit der Digitalisierung habe ich wunderbare Möglichkeiten, Carsharing zu machen und das Auto genau dann zu haben, wenn ich es brauche. Und viel stärker das Thema der globalen Gerechtigkeit voranzubringen. Mit dem Grundsatz, dass wir Gerechtigkeit, perfekte Gerechtigkeit, auch im 21. Jahrhundert wahrscheinlich nicht erreichen werden. Aber der erste Grundsatz muss erstmal sein, dass ich denen, die es am dringendsten brauchen, erstmal die Grundbedürfnisse geben muss. Dass ich erstmal sehen muss, dass diese 600 Millionen Subsistenzlandwirte, die wahnsinnig viel Land bebauen und für wahnsinnig viel Land verantwortlich sind und den Klimawandel in die eine oder andere Richtung kippen lassen, dass ich erstmal sehen muss, dass die einigermaßen durchkommen können, dass die eine wirkliche Chance haben. Wenn ich davon den Ärmsten aus denke und denen erstmal die absoluten Grundbedürfnisse ermögliche, auf eine klimatisch gerechte Art und Weise, dann habe ich schon unglaublich viel gewonnen. Da bietet uns die Digitalisierung unglaubliche Möglichkeiten. Das waren jetzt nur ein paar allgemeine Anregungen und Anmerkungen aus meiner Forschung heraus. Ich freue mich einfach darüber, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und danke Ihnen, dass Sie sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen, denn ich glaube, das ist der wirkliche Schatz und die Kraft unserer Demokratie, dass wir über die Dinge reden, diskutieren, streiten und am Ende dann gemeinsam entscheiden. Herzlichen Dank.
Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt
und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.